wenn das einmal verstanden hat, was die Distanz ist, der Befall. Da hat man keine Schwierigkeiten mehr. Nämlich, ich weiß nicht, wir haben irgendwelche Funktionen, zum Beispiel weiß zu sein. Ja. Die Funktion ist f und die Gegenstände sind x. Also es gibt Gegenstände, die weiß sind, und es gibt Gegenstände, die nicht weiß sind. Also wir können sagen, dass aus dieser Funktion ergibt sich so eine Menge, alle Gegenstände, die weiß sind. Und eine Menge Gegenstände, die nicht weiß sind. Und das wird so markiert. Also, auf der klassischen drauf. Also nicht fx. So gibt es weiße und nicht weiße Gegenstände. Die Frage ist, wie ist es mit der Existenz? Also ist die Existenz eine Funktion? Oder anders gesagt, ist die Existenz ein Prädikat? Nehmen wir an, Existenz wird so das sein, was auch immer. Wird so geschehen. Umgekehrt ergeben. Nehmen wir an, dass wir Existenz als Funktion und als Prädikat interpretieren. Das heißt, wenn wir zum Beispiel so wir sagen, es gibt einige Gegenstände, die weiß sind und einige Gegenstände, die nicht weiß sind, sagen, es gibt einige Gegenstände, die existieren und es gibt einige Gegenstände, die nicht existieren. Beispiel. Dieser Tisch existiert, Gott existiert nicht. Oder ich weiß nicht. Das Dionysische und das Apollinische existieren nicht. In dem Sinne, in dem diese Studie existiert. Gut. Also, statt F sagen wir E. Und sagen wir, es gibt also X und X existiert. Es gibt X und X nicht existiert. Und das ist zum Beispiel alles, was existiert. Und das ist zum Beispiel alles, was nicht existiert. Es genügt, das so aufzuschreiben, dass es ganz klar ist, dass wir das nicht machen können. Und zwar aus einem sehr einfachen Grund. Diese Struktur zeigt unmittelbar, dass wir, wenn wir diese Funktion so aufschreiben, wir automatisch verdoppeln. Das heißt, wir sagen, es gibt x und dieses x existiert, oder es gibt x und dieses x existiert nicht. Ja, dieser es gibt ist ja nichts anderes als die Verdoppelung von x existiert, es existiert. Ja, oder ja, es ist da. Was Heidegger versucht, er versucht, existiert von es gibt zu unterscheiden. Ja, wie wir wissen. Was zum Beispiel in der deutschen Sprache vielleicht funktioniert, aber schon in anderen Sprachen, von der russischen ganz zu schweigen, aber zum Beispiel Englisch und Französisch existiert nicht. Weil es gibt, ist im Englischen zum Beispiel service und im Französischen il y a. Und in beiden Fällen funktioniert diese S und dieses S gibt irgendetwas. Und zwar gibt dieses Etwas so, dass dieses Etwas, weil es gegeben ist, auch existiert. Ja. Das heißt, es gibt letztendlich theologische Figur funktioniert nicht. Und das bedeutet, dass wenn wir auffassen, Existenz als Prädikat oder als Funktion, kommen wir zu ständigen Verdoppelungen. Ja, wir können so etwas gar nicht formulieren. Und deswegen hat man gesagt, dass Existenz keine Funktion sein kann. Sondern Existenz ist ein Quantum. Und das ist ja daraus dieser Geschichte kommt, diese Nation. Das heißt, es gibt X so, dass wir auch dieses X, dieser F beziehen können. Ja, das ist dieses Es gibt, ja, letztendlich. Nur in der formalen Sprache festgelegt. Das heißt, diese E mit X bedeutet, dass es gibt einen Gegenstand. Es gibt einen Gegenstand und auf diesen Gegenstand kann diese Funktion sich überhaupt beziehen. Wenn dieser Gegenstand nicht gibt, kann man diese Funktion auf diesen Gegenstand auch nicht beziehen. Zum Beispiel, wenn wir wissen, dass Gott nicht gibt, bedeutet einfach das nichts anderes, als wie die Prädikate, die wir sonst auf Gegenstände beziehen, auf Gott nicht beziehen können. Wir können zum Beispiel nicht sagen, Gott ist weiß, oder Gott fließt, oder Gott das, oder das jenes. So, weil Gott nicht gibt, und als Gott nicht gibt, das heißt diese Quanta in Bezug auf Gott sieht folgendermaßen aus, nicht existiert X, ja, können wir also kein F, sei es positiv, sei es negativ, auf den Gott beziehen. Ja, das heißt, wir unterscheiden zugrunde dieser Notation liegt die Unterscheidung zwischen Funktion, die sich ändert, und Quanta, der anzeigt, ob auf irgendetwas bezogen werden kann oder nicht. Und es gibt diese Quantoren zwei. Das ist der eine ist Existenz und der andere ist das Universal. Also oben. Also wir haben entweder eine Behauptung, dass es existiert irgendetwas, auf das sich das bezieht, oder wir behaupten, dass auf alle X bezieht das. Zum Beispiel, wir können sagen, dass ich weiß nicht, ja, für alle X ist das richtig. Ja, wenn man sozusagen die Mathematik beherrscht, weiß man das. Das heißt, es gibt sogenannte triviale Aussagen. Das heißt, die Aussagen, die zunächst einmal logisch einwandfrei sind, auf die bezieht sich sowieso alles halt so. Ja. Es gibt auch zum Beispiel Gegenstände empirischer Art. In Bezug auf die Gegenstände empirischer Art ist es eine starke Behauptung. Zum Beispiel, man kann sagen, dass alle Vögel fliegen. Ja. Das heißt, alle X, die Fx, das ist der Snack, das daraus folgt. Dass alle X fliegen und P fliegen. Allerdings kann man sagen, na gut, es gibt einige kranke Vögel und die fliegen nicht. Da kann man sagen, her. Ich weiß nicht, wie auf Deutsch es ist. Das ist Conjunction. Also ich hoffe, das ist auf Englisch gesagt. Das ist Conjunction. Und es ist, es folgt, ja. Das heißt, wenn beide Funktionen erfüllt werden sollen, dann ist es das. Wenn zumindest einer von und wenn aus einer anderen Folge, dann ist es das. Die ganze, und ich sage das jetzt zwei Minuten, weil der ganze Formalismus in einer oder anderen Form, in verschiedenen Varianten, ist aufgebaut auf diesen fünf Zeichen. Zwei Zeichen zeigen, die Quantore zeigen einfach den Bereich, auf den sich eine Aussage bezieht. Und diese drei Zeichen zeigen einfach syntaktische Regeln, wie man sozusagen den Satz aufbaut, um diese Bereiche anzugehen.
Das ist's. Und was sind diese ganzen Tilden darin, diese Schlängels und so?
Welche?
Sind es auch Negationen oder hier zum Beispiel?
Das ist das. Das ist Negation.
Mhm. Aber das kann man auch anders malen, also in so einer Welt.
Ja, kann man so malen. Ja.
Oder mit einem Strich oben drauf gibt es auch.
Ja, ja, gibt es auch. Aber das ist so Standard Prinzip der Mathematik. Ja,
das weil es immer anders hier vorkommt in den ganzen
ja,
Dingern.
Das stimmt, ja. Aber Russell hat es so
angeführt,
das modifiziert sich auf verschiedene Weise.
Also Negationen
Negation
als Tilde oder als Strich.
Kann man so machen oder Strich da oben und so weiter. Nun, die Sache ist die, dass ja, aber es ist egal, wie man notiert. Im Grunde muss man einfach sehen, dass das Ganze ist eingefügt überhaupt, um das zu kompensieren, was die Logik damals gezeigt und vielleicht auch heute als Grundmangel der Sprache auffasst. Ja. Grundmangel der Sprache ist die Unfähigkeit der natürlichen Sprache zwischen Quantoren und Prädikaten zu unterscheiden. Wenn wir sagen, irgendetwas existiert, sagen wir, benutzen wir die gleiche Form, nämlich ein Verb, als wenn wir sagen, irgendetwas geht oder irgendetwas liegt. Ja. Durch die Form des Prädikats, ja, wie das Prädikat in der natürlichen Sprache Ausdruck findet, wird seine logische Form verdeckt. Zur Aufdeckung dieser logischen Form benötigt man eine Notierung, die zwischen Prädikativen und Formeln und Quantoren unterscheidet. Weil sonst würden wir auch sagen, alle Vögel fliegen, oder sagen wir so, alle Vögel sind so, dass sie fliegen. Und wenn wir fragen, welche Vögel sind so, dann Antwort ist, alle Vögel sind so. Ja, das heißt, diese Verdoppelung in diesen zwei Fällen, im Falle, es gibt etwas, was existiert, und alle Vögel sind so, dass sie sind, zeigt uns, dass wir zwar auf der Oberfläche eine gleiche Struktur haben, als wenn wir sagen, alle Vögel fliegen oder Vögel fliegen und so weiter. De facto handelt es sich um eine völlig andere logische Struktur, nämlich in einem Quantum. Und ein Quantum bezieht sich entweder darauf, dass es für einen einzelnen Gegenstand irgendetwas gibt, dieser Gegenstand tatsächlich existiert, oder dass für die ganze Klasse Gegenstanden, soweit diese Klasse einmal definiert worden ist, bevor der Satz überhaupt läuft, ja, dieser Satz gilt oder nicht gilt. Ja, das ist diese Unterscheidung zwischen der Voraussetzung eines Satzes und der Satzes selbst. Ja. Und deswegen diese Quantoren, sie stehen vor einem Satz. Ja, das heißt, die Tatsache, dass irgendetwas nehme an, dass die Mengenlehrer alle irgendwie studiert haben und im Kopf haben. Ist das so? Schon, ja. Dann würden Sie sehen, dass die Logik, die ich hier beschreibe, eine sogenannte existenzielle Logik ist. Und zwar eine solche, der immer eine Menge entspricht. Das heißt, wenn ich sage, dann funktioniert das folgende. Wir haben eine Menge der Objekte, die durch F bestimmt sind, eine Menge der Objekte, die durch B bestimmt ist. Und wir haben entweder das, das ist das, oder wenn es konjunktiv ist, wir haben alles das. Das heißt, wenn wir fragen nach den Bedingungen dessen, was sowohl von PF wie auch von P erfüllt wird, dann ist das der gemeinsame sozusagen Teil. Wenn wir beide Funktionen als Ausgangspunkt nehmen, dann ist es die ganze Fläche. Ja? Wir können sagen, dass ich weiß nicht, sowohl die Behinderte wie auch Kinder, ja, inzwischen auch mit speziellem Ausweis und so weiter, die alle können sich auf einen bestimmten Platz hinsetzen, im Zug und so weiter. Inzwischen auch die Komfortbahn haben, Ausweis. Das heißt, das ist alles das. Oder nur diejenigen, die Komfort haben, behindert sind und gleichzeitig Kinder. Ne? Dann ist es nur das. Dementsprechend können wir fragen, gibt es überhaupt jemanden, der Komfort, Bankkraft hat, Kind und behindert? Dann sagen wir, es gibt ein solches X, das diesen ganzen Bedingungen entspricht. Oder wir sagen, wir alle, die zu einem entsprechen, ja, kommen rein. Gut, das ist ganz klar. Die Frage, die unter diesen Umständen sich stellt, ist die Frage folgender Art: Wie gehe ich mit dem intentionalen Sätzen um? Das heißt, wenn zum Beispiel irgendjemand, zum Beispiel Wittgenstein, ist der und er meint irgendetwas. Sagen wir M. Also Wittgenstein meint, dass es Kinder, behinderte Kinder mit Kopfschutzausweis gibt. Nehmen wir die Funktion K. Also er meint, dass es gibt X, also so ein Gegenstand, so ein Mensch, das entspricht KX. Wie kann man das überhaupt analysieren? Also man, dass Wittgenstein das eigentlich meint. Wir fragen uns, ist es wahr oder ist es falsch? Sagen wir, wahr ist eins, falsch ist eins. Also beantworten wir eine solche Frage. Uh, tatsächlich es meint oder es tatsächlich nicht meint. Zum Beispiel, wir unterziehen in eine Tortur. Ja. So, dass er wirklich sagen wird, ja, ich meine das. Oder wir schließen ihn an eine Wahrheitsmaschine, die tatsächlich zeigt, ob er das meint oder nicht meint. Oder wir untersuchen sein Gehirn und die Funktionen seines Gehirns, ob er tatsächlich das meint oder nicht meint. Interessanterweise wird dieser Satz nicht einmal berührt. So viel zu Gehirnforschung. Weil, wenn wir zum Beispiel sagen, dass es in seinem Gehirn ein Prozess stattfindet, zum Beispiel, es gibt so viele Neuronen, zum Beispiel eine Menge von Neuronen, sagen wir so viele Neuronen, und diese so viele Neuronen haben die Funktion F. Und es gibt tatsächlich eine Kombination von Neuronen, die so funktionieren, dass man sagen kann, dass Wittgenstein das tatsächlich denkt. Ja? Daraus folgt auf keine Weise das. Ja, das ist ganz klar. Weil daraus folgt nur, dass in seinem Gehirn irgendwelche Prozesse stattfinden. Ja? Daraus folgt nicht, dass es irgendetwas meint in Bezug darauf, was in der Welt passiert. Wie kann man das analysieren? Man analysiert das und dann versteht man mit dieser Notation, wie Wittgensteinische Welt funktioniert, also wie seine Philosophie funktioniert, folgendermaßen. Man sagt, es gibt eine Menge von Welten, Universen. Und in dieser Menge von Universen funktioniert folgendermaßen. In diesem Universum gibt es keine Kinder, die behindert sind und kaum fruchtbar waren. Das ist, es gibt diese nicht. In diesem ist es auch so. Aber in der Welt UN ist es so, dass es so ein Kind gibt. Oder vielleicht sogar mehrere. Und interessanterweise lebt Wittgenstein auch in dieser Welt, also nicht in diesem Sinne. Das heißt, er meint das. Und das ist ja die Erklärung dessen, was Wittgenstein sagt, wenn er sagt, die Welt ist verlieben, ja, ist der andere, dass der Welt nicht verlieben und so weiter und so fort. Das heißt, dass jemand etwas meint, bedeutet, dass dieser jemand, lebt in einer Welt, in der das stattfindet, wobei wir auch in anderen Welten leben können, wo das nicht stattfindet. Allerdings, wir können uns vorstellen, dass so eine Welt gibt. Ja? Nehmen wir also die Menge aller Welten. Dann können wir sagen, es gibt zumindest eine Welt, in der kann ich, in der solche Kinder mit solchen Ausweisen vorhanden. Und das ist dann wirklich einmal klar. So, das heißt, wir haben diese Welt mit einer Menge das, was wir sagen, bezieht sich entweder auf alle diese Gegenstände oder Klasse dieser Gegenstände oder ein, zwei Gegenstände, zumindest es gibt einen Gegenstand, auf den sie sich beziehen. Es ist aber die Realität, die sozusagen durch die klassische Mengenlehre beschrieben wird, so wie sie in der Schule gelernt wird. Können wir uns vorstellen, dass es mehrere Welten gibt und wie diese mehrere Welten aufgebaut sind, das haben wir gelernt, sind dadurch aufgebaut, dass man alle empirischen Beschreibungen der Welt, die der Fall ist, kontinuierlich ändert. Ja, man sagt, dieser Tisch ist blau oder dieser Tisch ist rosa und so weiter und so baut man immer neue Welten. Und wenn ich dann versuche, mich darüber und andere aufzuklären, was ich meine. Ja? Ich meine zum Beispiel, dass der Tisch, der hier steht, blau ist. Dann komme ich ins Zimmer rein und sehe, dieser Tisch ist weiß. Allerdings, diese Meinung, dass der Tisch blau ist, ist eine legitime Meinung, die legitim vertreten werden kann. Weil ich lebe in einer Welt, in der dieser Tisch blau ist. Bis ich durch die Erfahrung versetzt werde, in einer Welt, in der dieser Tisch weiß ist. Aber diese Annahme, also diese Fähigkeit, in einer Welt zu leben, in der dieser Tisch blau ist, ist legitim. So wie zum Beispiel, wenn jemand lebt in einer Welt, in der 11. September von CIA und Mossad inszeniert worden ist, es ist, ob es richtig ist oder nicht, es ist eine mögliche Welt. Das heißt, man kann in einer solchen Welt leben. Man kann solche Fakten denken und man kann sie annehmen und vertreten. Ja. Man kann aber nicht in einer Welt leben, in der CIA 11. September sowohl inszeniert hat, wie auch nicht. Ja. Weil das widerspricht der Logik. Gesetzen der Weltaufbau generell. Ja, das heißt, die Welten, auch wenn sie im generellen Welten sind, müssen logisch aufgebaut werden, und zwar einmal frei, dann von Zeilen. Also in allen Welten, die wir zur Verfügung stehen, kann eine Welt gefunden werden, in der das stimmt. Das ist aber nicht für alle Funktionen so. Ja. Wenn ich zum Beispiel sage, einer Welt, in der, ich weiß nicht, Vögel gleichzeitig kranke Kinder sind oder was auch immer, das geht nicht. Ja. Es gibt sozusagen Grenzen auf den generellen Welten und das sind logische Grenzen. Also so wird es aufgebaut. Ich sage es Ihnen, das kann man 2 Minuten lang. Und auch deutlich machen. Das heißt, wenn man diese Notation kennt, dadurch überhaupt nichts gewonnen. Ja. Wie Wittgenstein zu Recht sagt, die logischen Funktionen und die Strukturen zu lernen, bringt ja nichts an Wissen. Also kein Es macht die Sache klar in Bezug darauf, wo die Schwierigkeiten liegen bei der logischen Analyse dessen, was wir sagen, wenn wir etwas sagen wollen. Und es gibt 2 schwache Punkte. Beide schwachen Punkte kommen daher, dass wir nur eine bestimmte Art der prädikativen Aussage zur Verfügung haben in der Sprache, in der wir sprechen. Ja. Dadurch werden 2 Grundunterschiede in unser Verhältnis zur Welt verdeckt. Nämlich, wir verwechseln auf eine konsequente und unausweichliche Weise Quantoren mit Funktionen. Und zweitens, peinliche Weise und auch konsequent verwechseln intentionale Sätze mit der extensionalen Sätze. Das heißt, wenn ich sage, er schwimmt, oder ich sage, er meint, das klingt in unserer Sprache gleich. Wir haben ein Subjekt und ein Prädikat. Und wir denken, dass in beiden Fällen, haben wir mit der gleichen logischen Funktion zu tun. So, wenn ich zum Beispiel sage, er schwimmt, dann muss ich in der Welt beobachten, was für ein Vorgang stattfindet. Ja. Und dann sagen, schwimmt er tatsächlich oder ist schon ertrunken, ja, und schwimmt nicht mehr. Ja, so. Das kann empirisch festgestellt werden. So entsteht der Eindruck, das Gleiche bezieht sich auf das Meinen. Ich kann zum Beispiel mit der Gehirnforschung und so weiter feststellen, ob er meint oder nicht meint. So wie ob er schwimmt oder nicht schwimmt. Es geht aber absolut nicht darum, was er tut, wenn er meint. Ja. Es geht darum, ob er meint, was er meint. Und wenn man sich fragt, wie er meint und was er meint, wenn er meint, muss man nicht fragen nach einem faktischen physikalischen Prozess, der in einem stattfindet, sondern man muss fragen, was das Meinen als Meinen überhaupt bedeutet. Was es bedeutet, irgendetwas zu meinen, überhaupt jetzt, insgesamt. Und irgendetwas zu meinen bedeutet eben nicht eine faktische Aussage zu treffen, sondern eine Aussage zu treffen, dass eine faktische Aussage tatsächlich faktisch ist. Ja, das heißt, wir haben eine andere logische Struktur. Wenn ich meine, dass der Tisch weiß ist, kann es nicht analysiert werden von Typ ich meine und der Tisch ist weiß. Es sind nicht zwei unterschiedliche, voneinander getrennte Fälle. So wie ich zum Beispiel sage, ich bin am Strand oder ich weiß nicht, im Urlaub und schwimme. Das sind zwei unterschiedliche analysierbare Vorgänge. Ja, die man dort zusammen miteinander verknüpfen kann oder nicht. Ja. Ich bin in Urlaub, aber kann auch nicht schwimmen oder ich kann schwimmen, ohne in Urlaub zu sein und so weiter und so fort. Wenn ich aber sage, ich meine, dass der Tisch weiß ist, dann handelt es sich nicht um zwei trennbare Prädikate, die getrennt untersucht werden und dann zusammen untersucht werden oder kombiniert werden. Das bedeutet, dass die logische Struktur ist eine völlig andere. Und die logische Struktur besteht eben darin, dass ich sage, ich meine, dass die Welt so ist, dass in diesem Fall das und jenes passiert. Dadurch, dass ich diese Konstruktion aufbaue, bekomme ich die Möglichkeit, diese sozusagen Abstufung, logische Abstufung zwischen diesen zwei Prädikaten genau zu formulieren. Zu analysieren. Also wenn ich das nicht tue, die Sprache erlaubt mir das nicht. Ja, aber die Sprache sieht das, funktioniert das wie zwei getrennte voneinander unabhängige Prädikate. So wie sie de facto nicht sind. Das ist zwei Bruchstellen in der natürlichen Sprache. Und diese Notation ist sozusagen die Reparatur. Die Reparatur.
Aber wenn man von unendlich vielen Welten vielleicht jetzt ausgeht, kann es dann nicht sein, dass in irgendeiner Welt man gleichzeitig schwimmt und ertrunken ist, weil es ja unendlich viele Welten sind, und kann es dann nicht sein, dass wenn diese Welt sein kann, dass wir in dieser Welt leben?
Nee, das kann nicht sein, weil die Welt ist aufgebaut nach diesem gleichen Muster. Ja. Das heißt, haben so viele Fälle und wir haben so viele Verbindungen zwischen ihnen. So, auch wenn wir sehr viele Welten haben, kann man nicht sagen, dass es eine Welt sein kann, in der man gleichzeitig schwimmt und fliegt. Einfach weil ein solcher Fall ist nicht verstellbar. Und zwar, es ist nicht verstellbar aus empirischen, sondern aus logischen Gründen.
Also, ja, das meinte ich damit, dass es dass diese Idee der Unendlichkeit ja eigentlich sich ausschließt, also dass es ein Paradox ja eigentlich ist, wenn man sagt, dass es unendlich viele Welten gibt, dann muss man ja davon ausgehen, dass alles im Prinzip dort passieren kann oder alles, dass es offen ist, weil es ja unendlich ist und dass deswegen die Logik im Prinzip auch ausgeschlossen werden könnte, weil es ja unendlich ist, weil es unendlich viele Möglichkeiten gibt. Und wenn die Logik irgendwo ausgeschlossen wäre, in dieser offenen Menge, dann könnte es ja sein, dass genau dieser Fall dort passieren könnte. Und wenn es diese Welt gäbe, wo man schwimmen und fliegen könnte gleichzeitig, durch die Offenheit der Unendlichkeit, dann könnte es ja auch wiederum sein, dass es unsere Welt ist. Und dann würde das ja sagen, dass die Logik im Prinzip sich selber ausschließen würde.
So sieht es nicht aus. Und zwar, es ist folgender Grund, warum es nicht so funktioniert. Ja. Weil wir diese Logik, mit der wir zu tun haben, ist eine induktive Logik. Das heißt, sie funktioniert folgendermaßen. Wir haben letztendlich als Beispiel dieser Logik einfach 1, 2, und wenn es so geht, dann kann es nicht passieren. Und zwar aus einem sehr einfachen Grund. Wenn auch die Perspektive unendlich ist, wir gehen sozusagen von einem Fall zum zweiten Fall, zum zweiten Fall, dritten Fall, dritten Fall, zum vierten Fall. Und die Differenz zwischen unserer Bemühungen und der Unendlichkeit ist immer eine Zeitdifferenz. Das heißt, durch unser Tod definiert. Ja, insofern wir sterblich sind wir induktiv. Ja, das heißt, es bleibt immer der Punkt des Todes und nach diesem Punkt kann es zwar weitergehen, aber geht nicht. Ja. Das heißt, die induktive Logik geht nicht von einem unendlichen Intellektus aus. Ja. Es geht nicht von einer Möglichkeit auf eine unendliche Intelligenz unendlich zu betrachten. Ja. Wäre es so, hätten sie allerdings recht, nämlich man sagt, dass unendliche Intelligenz ist ja oder kann nun gedacht werden als eine Paradoxale. Nicht zufällig definiert als Einheit zwischen 1 und 3 und so weiter und so fort. Das heißt, nur eine Aussage, die in sich selbst widersprüchlich ist, kann eine unendliche Intelligenz bezeichnen. Diese aber ist für uns nicht erreichbar und nicht diejenige, die logisch analysierbar ist. Und zwar schon deswegen nicht, weil wir diese Unendlichkeit de facto nicht zur Verfügung haben. Wir haben zur Verfügung Folgendes. Wir haben so viele Schriftzeichen und so viele syntaktische Zeichen. Ja? Dementsprechend lauten und so weiter und so fort. Und gesehen und dann für die Literatur, Kunst und so weiter interessierter Sprache von Zimmermeins. Ja. So. Oder er stellt sich vor. Und so geht es weiter und weiter. Im Endeffekt ist der Horizont, in dem wir agieren, kein unendlicher in dem Sinne, in dem sie es gemeint haben. Weil in dem Sinne, in dem sie es gemeint haben, müssen wir eine Intelligenz uns vorstellen, die sowohl unendlich ist, wie auch denkt. Da wir aber wissen, dass Denken bedeutet nichts anderes als Sprache zu benutzen, weil wenn wir die Sprache nicht benutzen, können wir auch nicht denken, dann müssen wir uns vorstellen, dass diese Intelligenz sowohl unendlich wie auch endlich ist. Ja. Dann bekommen wir die gleiche Problematik wie Jesus Christus, ja, die gleichzeitig Gott Vater ist und Logos. Und als Gott Vater ist er unendlich, aber stumm, und als Logos spricht er zu uns zwar, aber ist endlich und kann auf dem Kreuz hängen, ja, und stirbt. Dann gibt es so ein Problem damit. Dann müssen wir ein Prinzip finden, das das versöhnt, das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist ein Prinzip, das sowohl, der sozusagen die Sprache spricht, die es gleichzeitig produziert. Ja, das ist ja, und so weiter. Wir kommen also in relativ große Schwierigkeiten, wenn wir diese Quartiere beschauen. Wenn wir diesem Vorschlag folgen. Solange wir allerdings uns beziehen auf die real zur Verfügung stehenden Möglichkeiten des Denkens und des Sprechens, dann sind wir immer in einem begrenzten Horizont. Ja, wir erreichen sogenannte aktuelle, es gibt diese klassische Unterschied zwischen aktueller Unendlichkeit und potenzieller Unendlichkeit. Wir erreichen die aktuelle Unendlichkeit, das ist eine unendliche Betrachtung des Unendlichen, sondern sozusagen das Unendliche bleibt immer nur eine Potentialität hinter dem Horizont. Aber eigentlich nicht einmal das, ja, weil Horizont ist selbst endlich, ja, ist endliche Kombinatorik der Sprachmöglichkeit. Ja gut, wie verfahren wir weiter? Wir sind sozusagen zu der Hälfte unserer Zeit angelangt. Sollen wir weiter ein bisschen diskutieren und sollen wir eine Pause machen?